Hallo, ich bin der Daniel.
Und ich bin der Zebo.
Und ihr hört den Creepy Crypt Podcast.
In der heutigen Folge sprechen wir über Evil Dead Rise,
The Lake,
Project Wolf Hunting
und Renfield. Außerdem erfahren wir, warum Zebo das gesagt hat.
Wir werden in ein paar Jahren die Folge hören und denken, naja, da hatte er so viel Blödsinn geredet, stimmt alles gar nicht. Und wir finden heraus, warum Daniel Folgendes gesagt hat.
Es gibt ein paar positive Sachen, aber der Film im Gesamten ist nicht so gut. Hallo und herzlich willkommen zum Creepy Crypt Podcast. Ich bin der Daniel.
Und ich bin der Zebo.
Und das heute ist unsere allererste Episode von unserem Podcast, in dem wir über Horrorfilme sprechen. Wie schon gesagt, ich bin der Daniel und ich habe vor 7 Jahren eine Horrorfilmreihe ins Leben gerufen, die jeden Samstag im Rollberg-Kino stattfindet, wo wir neue und alte Horrorfilme zeigen und dementsprechend finde ich, bin ich Experte in dem Gebiet.
Ja, und ich bin der Zebo, der ein oder andere kennt mich vielleicht von meinen YouTube-Kanälen Seriously Crime. Ich habe das Kino tatsächlich vor ein paar Jahren entdeckt, weil ich auf der Suche war nach einem Kino, was Horrorfilme zeigt. Und da ich Horrorfilme eh schon so liebe und eigentlich viel zu früh angefangen habe, die zu gucken, glaube ich auch, dass ich schon mich irgendwo als Experte dazu zählen kann und bin deshalb froh, dass wir jetzt eine Bühne haben, quasi, um über Horrorfilme quatschen zu können.
Ja, bei mir war das natürlich auch so. Ich habe schon sehr, sehr früh angefangen, Horrorfilme zu gucken. Wahrscheinlich, weil ich sehr viele ältere Geschwister hatte und die sich nicht darum gekümmert haben, was ich mir angeguckt habe und einfach mit mir Horrorfilme geschaut haben. Und deswegen habe ich irgendwann diese Reihe im Kino angefangen und bin jetzt froh, Zebo gefunden zu haben. Wir sind zusammen zu einer Premiere gegangen von einem Film, der heißt Mad Heidi, den man nicht unbedingt gucken muss. Danach haben wir uns noch stundenlang über Horrorfilme unterhalten in der Kälte und irgendwie haben wir dabei festgestellt, wir beide können gut über Horrorfilme reden und deswegen haben wir jetzt diesen Podcast, der genauso heißt wie meine Horrorfilmreihe Creepy Crypt. In jeder Episode, die alle 2 Wochen erscheint, reden wir dann über die neuesten Horrorfilm-Releases, entweder im Kino oder im Home-Release. Und heute haben wir 4 Filme ausgesucht, über die wir sprechen werden. Und das sind unter anderem Evil Dead Rise.
Dann haben wir noch im Home-Release The Lake.
Auch im Home-Release gibt's Project Wolf Hunting.
Und ganz viel früher als alle anderen dürfen wir auch über Renfield sprechen.
Genau, das wäre dann der 4. Film. Und was mir sehr wichtig ist, oder uns von mir aus, ist, dass wenn ich Podcasts höre und irgendjemand sagt was dem ich nicht zustimmen kann, oder es wird eine Frage gestellt, die Podcast-Hosts nicht beantworten können, weil sie sie nicht wissen, dann höre ich immer und schreie in meiner Wohnung die Antwort oder nein, das stimmt doch überhaupt nicht. Und wenn es euch genauso geht, dann wollen wir unbedingt eure Meinung hören. Deswegen könnt ihr uns jederzeit eine E-Mail schreiben an kontakt@creepycrypt.de oder ihr folgt uns auf unserem Instagram-Account, das ist Creepy Crypt Podcast. Da könnt ihr uns natürlich DMs schreiben.
Ja, oder auch eine wütende Sprachnachricht, weil ihr werdet bestimmt merken, dass wir zwar viel Ahnung haben, aber oft vielleicht auch falsche Sachen sagen oder ganz andere Meinungen haben als alle anderen Menschen. Das wissen wir ja nicht. Deshalb schreibt uns, macht uns eine Sprachnachricht und vielleicht könnt ihr euch ja dann selbst auch mal im Podcast hören. Das wissen wir noch nicht. Wir schauen mal, wohin das wächst und wie viele überhaupt uns schreiben.
Genau. Und den Podcast habt ihr ja jetzt anscheinend schon gefunden, aber gerne könnt ihr uns auch folgen und vielleicht auch die ein oder andere gute Bewertung hinterlassen. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal direkt an mit dem 1. Film. Das wäre Evil Dead Rise.
Ja, Evil Dead Rise läuft ja mittlerweile zum Erscheinen der Folge auch schon im Kino. Wir haben ihn letzte Woche zusammen gesehen. Du hattest ihn davor, glaube ich, schon mal gesehen. Ist ein ganz neuer Film mit Lily Sullivan und Eliza Sutherland in den Hauptrollen, wenn man es so nennen möchte. Da spielen auch andere Menschen mit. Und ist der mittlerweile 5. Teil in der Evil Dead-Reihe, wenn man sie alle zusammenzählt. Plus die Serie, die es noch gibt. Und ja, ich war sehr gespannt auf den Film. Wie war das bei dir? Hattest du da so eine Erwartungshaltung nach dem Remake? Ich meine, es ist jetzt auch schon 10 Jahre her, seit der letzte rauskam.
Ehrlich gesagt nicht wirklich. Ich bin mehr so der Klassiker-Typ. Ich mag den 2013er Evil Dead sehr, aber wenn so spät solche Filme dann noch rauskommen, dann fühlt es sich immer so ein bisschen an wie Cash-Grabbing. Und in diesem Fall muss man ja zumindest sagen, sind Sam Raimi, der Regisseur der Original-Evil-Dead-Filme, und Bruce Campbell, der auch in den Original-Evil-Dead-Filmen Ash gespielt hat, die Mitproduzenten. Also die standen zumindest hinter dem Projekt. Das muss man ihm ja eigentlich gutheißen. Aber letztendlich, nachdem ich ihn gesehen habe, war ich eigentlich positiv überrascht.
Ja, war bei mir auch so. Also ich war vor allem schockiert, weil bevor ich ihn geguckt habe, habe ich natürlich mal so ein bisschen geguckt, wo der so steht bei den Kritiken. Dann geht man immer mit so einer Erwartung rein. Und ich habe von vielen gehört, dass sie den gar nicht so gut fanden. Und auch andere Leute, die jetzt nicht so viele Horrorfilme gucken, haben danach gesagt, ja, ist halt so ein Standard-Horrorfilm, weiß ich nicht, war ganz nett. Und ursprünglich war der Film vom Studio ja auch als ein Direct-to-Stream geplant. Das haben sie Gott sei Dank noch geändert, weil ich fand, der hat im Kino nochmal ganz anders gewirkt, als er, glaube ich, zu Hause wirken würde. Und ich habe, glaube ich, aber auch den Vorteil gemacht, ich habe weder einen Trailer geguckt zu diesem Film, ich habe das komplette Promomaterial vermieden und ich habe das Remake, glaube ich, seit 2014 nicht mehr geguckt. Also viele Leute haben halt in Vorbereitung sich das Remake von 2013 angeguckt und dann waren sie ein bisschen enttäuscht, dass das nicht auf einem Level wie das Remake war. Und ich habe das einfach ultra lange nicht mehr geguckt, weshalb ich, glaube ich, eine gute Distanz zu dem Franchise hatte und dann komplett frisch mich da reingesetzt und überhaupt nicht wusste, was gleich passieren wird. So überhaupt gar nicht.
Ja, also bei dem Thema Direct-to-Streaming, der hatte ja ein Budget von 17 Millionen Dollar und hat momentan, gerade steht er bei 50 Millionen Dollar Umsatz, weil er in Amerika und Deutschland sehr gut angekommen ist und anscheinend eben auch auf der im Rest der Welt. Und dementsprechend haben die dann eine sehr gute Idee gehabt, den vielleicht doch noch ins Kino zu bringen. Und ja, auch in der Creepy Crypt, als er dort lief, kam er mixed an. Ich habe mitbekommen, dass nach den ersten 45 Minuten gab es so eine klitzekleine Welle von Menschen, die den Film verlassen haben. Und letztendlich ist er da, glaube ich, auf einer 3,5 von 5 Punkten gelandet im Durchschnitt. Also nicht so gut wie vielleicht vorher in anderen Teilen. Ich glaube, bei Rotten Tomatoes stand er bei 85%, sowohl im Zuschauer- als auch im Kritikerscore. Aber man muss dazu sagen, das mit den 45 Minuten ist auch so ein Punkt, wo der Film bis dahin nicht so richtig in Fahrt kommt. Und ich glaube, das ist so der Moment, wo Leute sich dann denken, ja, vielleicht gehe ich jetzt, weil es ist zu langweilig. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein Fehler, wenn man nach 45 Minuten rausgeht.
Ja, ich habe das auch. Ich war gestern in der Crypt und habe da auch mit Leuten gesprochen. Und eine von den Leuten, mit denen ich dort gesprochen habe, meinte dann auch, sie hat den danach nochmal geguckt in der normalen Vorstellung. Und da sind auch Leute rausgegangen. Sie sagt, das war ein komplett anderes Publikum, aber auch da sind Leute rausgegangen. Und dann habe ich mich halt auch gefragt, so der Film, der braucht sehr lange. Also die Story fängt erstmal so ganz seicht an. Du hast halt eine Frau, die besucht ihre Schwester, mit der sie aber schon ewig lang keinen Kontakt mehr hat, weshalb sie auch gar nicht weiß, wie die Zustände da in dieser Familie sind, dass sie zum Beispiel nicht mehr mit ihrem Mann zusammenlebt und alles. Und sie besucht die da auf jeden Fall. Und dann gibt es in dieser Stadt ein Erdbeben und nach diesem Erdbeben entdecken die Kinder im Keller dann ein uraltes Buch, welches einen Dämon freisetzt, der dann nach und nach versucht, die Familie umzubringen, um es mal ganz nett zu sagen. Das ist eigentlich so die komplette Grundhandlung des Films erstmal, aber bis dieses Buch ja auch auftaucht, dauert es halt 45 Minuten, also es dauert sehr, sehr lange, bis das da hinkommt. Und ich fand das geil, weil das war so ein Building und es ist oft in Horrorfilmen so, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Freitag der 13. gucke, dann weiß ich, das ist alles Kanonenfutter, was da weggeschlachtet wird. Die Charaktere brauchen kein Character Development oder sie brauchen keine tiefe Backstory. Ich habe keine emotionale Verbindung. Aber bei denen hatte ich schon das Gefühl, dass ich die nach den ersten 45 Minuten ganz gut kenne. Ich wusste, was das so für Personen sind. Ich wusste, was deren Hobbys so ungefähr sind. Und dann fand ich es dann, aber wie es dann, wenn dieser Familie Leid zugefügt wurde, hat das dann schon, dachte ich so, scheiße, ich mochte die eigentlich. Und das habe ich selten in so Filmen. Ich mag das, wenn die so Slowburner sind, weil sobald der Film dann aber auch anfängt, hört er ja auch eigentlich nicht mehr auf. Der nimmt richtig Fahrt auf und dann haut er durch bis zum Ende.
Ja, man muss ja auch dazu sagen, ganz am Anfang gehen sie ja sozusagen zurück, back to the roots, weil am Anfang eine kleine Szene stattfindet in einer Hütte im Wald. Wir wissen noch nicht ganz genau warum, aber letztendlich gibt es da die erste Dämonenfrau, die ihre Schwester und ihren Freund umbringt. Und dann gibt es den großen Titel-Reveal Evil Dead Rise, während sie sich aus dem Wasser erhebt. Eigentlich eine sehr schöne Szene und auch mit dem Titel ganz nett gemacht. Und dann erfahren wir halt, oh, jetzt geht die Geschichte einen Tag vorher weiter. Also wie sind wir zu dieser Hütte gelangt und wer sind diese Personen? Und dann lernt man eben diese Familie kennen und ja, dann ist es wirklich ein bisschen langsam mit Character Development. Und ich muss ganz ehrlich sagen, und vielleicht ging es deswegen anderen Leuten auch so, als ich gesehen habe, dass es eine Mutter ist und drei Kinder, zwei Jugendliche und ein kleines Kind, war ich auch so, und wer soll jetzt bitte sterben? Weil letztendlich, wer geht so weit und bringt Kinder um oder Jugendliche? Dazu sei gesagt, der Regisseur Lee Cronin hat ja vorher einen Film gemacht und das ist The Hole in the Ground. Da geht es ja auch um so eine Mutter-Kind-Beziehung, wo der Junge wegläuft und ein Loch im Wald findet und dann zurück ist und sie ist sich nicht mehr sicher, ob das ihr Sohn ist oder nicht. Also auch da hat er schon mit Kindern und Müttern eine Geschichte erzählt, die vielleicht nicht ganz so rein war. Und in dem Moment vielleicht kann man auch denken, ja okay, der kann das auch machen. Vielleicht traute er sich, Kinder umzubringen und Spoiler Alert, er traut sich.
Das ist aber auch, glaube ich, etwas, was im Trailer auch schon sehr krass vorweggenommen wird, weil es gibt im Trailer diese eine Szene, wo man die Teenage-Tochter auf der Küchenzeile sitzen sieht mit dem Glas in der Hand. Und da dachte ich so, boah, das war für mich so ein Reveal, weil ich nicht wusste, was in dieser Szene passiert. Dann habe ich mir danach den Trailer angeguckt und da war diese Szene schon teilweise drin. Sie haben ja auch sehr viel Marketing im Trailer auf die Käsehobel-Raspel-Szene, die dann gar nicht so lange im Film auch war. Und die war ein großer Teil des Marketings, weshalb viele Leute danach auch enttäuscht waren, dass diese Hobel-Szene so kurz war, weil die so ein Riesenpunkt im Marketing war.
Aber ich glaube, ich habe ja eine kleine Käsereibe jetzt auf meinem Schreibtisch stehen von Evil Dead Rise. Und ich glaube, sie haben das einfach nur rausgenommen, weil das mitunter eine der unangenehmsten Szenen im ganzen Film ist. Und dementsprechend kann man da schon ein bisschen das Marketing draufpacken. Ich fand, die Szene war super. Und ich bin froh, dass ich jetzt eine klitzekleine Käsereibe auf meinem Schreibtisch habe.
Was auch so ein Argument war, wo ich dann auch total widersprechen muss, ist, dass die Leute sagen, ja, das kann ja kein Evil Dead Film sein, weil der spielt nicht in einer Hütte im Wald. Dann denke ich mir so, habt ihr Army of Darkness gesehen? Da gibt's überhaupt gar keine Hütte im ganzen Film, außer die Windmühle, wenn man das noch als Hütte im Nichts sehen möchte, aber dieses Argument fand ich total doof und ich fand, die Wohnung, wie sie dargestellt wurde, war ja auch eine abgeschottete Hütte irgendwie und es hat sich realistisch angefühlt, warum sie aus dieser Wohnung nicht rauskommen. Sie haben ja irgendwie im 10. Stock oder so gelebt, das Gebäude soll abgerissen werden, weshalb da eh schon kaum Familie noch gelebt haben und durch dieses Erdbeben war ja dann das Treppenhaus eingestürzt und der Fahrstuhl hat nicht mehr funktioniert. Es hat sich schon realistisch angefühlt, dass sie da diese, ob sie jetzt diese abgeschottete Hütte im Wald haben oder ob das in einer Riesenstadt ist, fand ich eigentlich ganz geil umgesetzt.
Das stimmt, dadurch, dass sie nie aus dieser Wohnung rauskommen oder aus diesem Stockwerk rauskommen, ist es auf jeden Fall sehr hüttenmäßig. Ich muss auch dazu sagen, weil sich Leute ja das 2013er, den 2013er Evil Dead angesehen haben. Ich fand, die waren sich recht ähnlich im Sinne von, dass sie, du hast die Charaktere kennengelernt, einer wurde infiziert, es wurden immer mehr infiziert, die Gewalt war sehr brachial, teilweise, wenn in dem neuen jetzt Glas gegessen wird oder so und du das siehst, das ist alles unangenehm. Die Szene mit dem Käsehobel ist sehr unangenehm und es endet dann halt in einem immensen Blutbad, auch wie in dem 2013er Film. Und letztendlich die Leute, die rauskommen, sind dann halt komplett blutüberströmt und es gibt nochmal ein Riesenmonster, das man töten muss. Ich fand 2013 und der 2023er Evil Dead recht ähnlich.
Ja, kannst ja gespannt sein, wie der 2033er Evil Dead wird. Aber sie haben ja schon angekündigt, dass sie jetzt so eine Evil Dead Bibel schreiben wollen für zukünftige Autoren, damit sie wissen, was muss in einem Evil Dead Film passieren und wie kannst du die Bücher benutzen, damit sie das halt abgeben können, damit sie sagen können, okay, jetzt kann hier jeder seine Evil Dead Filme machen, damit ihr eben nicht mehr 10 Jahre warten müsst. Aber ich fand, von der Gewalt her war ja ein Step zurück von dem 2013er. Ich fand den 2013er brutaler, wenn du dann die Szene hast, wie sie sich da den Arm abschneidet. Das ist halt natürlich eine komplette Anspielung an Evil Dead 2, wo er dann den Arm auch sich abschneidet. Und ich weiß nicht, ich fand den ein bisschen weniger brutal. Dafür hat er ganz woanders geglänzt, wie du jetzt schon gesagt hast. Dieses Monster, was du auch im Trailer schon angedeutet siehst, was dann auch im Film am Ende kommt, das fand ich so geil gemacht. Ich fand das einfach, ich weiß nicht, wenn ich ein Computerspiel spiele, will ich ja am Ende auch, dass dann irgendwie der große, böse Endkampf kommt. Und es hat sich dann einfach so, es hat sich richtig gut angefühlt. Und gerade am Ende von diesem Film ist da ja auch super viele Anspielungen auf die alten gewesen, von Kameraszenen, wie sie dann die ikonische Kettensäge in die Luft hebt und die Kamera zoomt so auf die Kettensäge ran. Das war ein 1:1 Shot aus dem Original, also aus dem Teil 2. Und ich weiß nicht, der hat sich am Ende, hat er sich dann doch schon wieder mehr nach Evil Dead angefühlt als so am Anfang. Am Anfang war das halt, ja, du hast das Buch und so, aber er hatte nicht diese visuellen Referenzen, die nahmen im Film dann immer mehr zu. Der hat immer mehr sich auch, weiß nicht, ob es weniger ernst ist, aber er hat am Ende halt diesen Turn in dieses super brutale Action-Ding gehabt, was ich so geil fand, weil das ein richtig geiles Payoff war für all dieses Leid, was du den Film übersehen musstest. Ich weiß nicht, ich habe da richtig am Ende gerootet für die Protagonisten, die überlebt haben. Ich fand das richtig nice. Ich bin immer noch enttäuscht, dass nicht alle überlebt haben, weil ich die Familie sehr sympathisch fand, aber ich kann keine Horrorfilme gucken und hoffen, dass alle überleben.
Ja, das stimmt. Obwohl ich mich auch gefragt habe, ob sie es irgendwie schaffen, dass die Mutter eben kein Dämon mehr ist. Aber letztendlich, wenn dann die erste Tochter ein Dämon wird und Spoiler, der Sohn auch ein Dämon wird und eigentlich alle umgebracht werden, bis auf 2 Menschen, ist man so, okay, gut, alle tot.
Ich hatte ja am Anfang das Gefühl, dass der Familie gar nichts passiert, weil sie ja dann auch noch angefangen haben, Nachbarn zu introducen. Und ich so, okay, in den normalen Evil Dead waren es, glaube ich, 5 Personen oder so, die draufgegangen sind, also 5 insgesamt. Und es sind ja sonst auch immer die typischen 5. Also in Horrorfilmen sind es irgendwie 5 Leute und eine, das Final Girl bleibt dann übrig. Und da ich so, okay, gut, du hast die 3 Nachbarn und den alten Mann. Wird vielleicht noch irgendjemand von der Familie, von den Erwachsenen draufgehen, hast du deine 5, die da durchgehen, den Kindern passiert nichts, die überleben das. Und dann, ja, waren die Nachbarn eigentlich nach so einer Kanonenfutterszene auch raus aus dem Bild. Es war auch in der Szene, das war so, du hast diese total ernste Thematik dort und es ist alles auf so Horror geschossen und dann kommt diese Szene mit dem Auge, die ja auch in einem der älteren Evil Dead Filme drin war, wo er an dem Auge erstickt und ich weiß nicht, es hat mir richtig, also ich fand einfach, ich kann nicht verstehen, wie man den nicht so geil finden kann wie ich, also es ist jetzt nicht der beste Film, den ich irgendwie gesehen habe, aber ich fand den so frisch und ich hatte danach einfach richtig Bock, noch mehr Evil Dead zu gucken, weil mir das richtig gut gefallen hat, ich so, scheiße, warum gibt's davon nur 5?
Ich glaube, viele Leute waren eben, wie du ja schon gesagt hast, enttäuscht davon, dass es nicht ganz so brutal war und eventuell auch nicht so ganz überzeugt von den Charakteren, weil diese Familie ist ja schon sehr eigen in dem, wie sie ist. Der Sohn ist ein cooler DJ und macht Musik und die Tochter steckt ihre Puppen auf Holzstäbe. Also die ist überhaupt nicht normal ein Mädchen, sondern halt ein bisschen edgy. Die Mutter sowieso nicht. Die ganze Wohnung schreit, wir sind alternativ. Vielleicht waren manche Leute einfach, waren vielleicht nicht darauf vorbereitet, dass es so viel Character Development gibt, sondern ja, halt.
Ja, das sieht man auch, wenn man, Google hat ja auch sein eigenes Rezensionssystem, wenn du da Evil Dead Rise eingibst, sind richtig viele Ein-Sterne-Bewertungen, die dann schreiben, diese politische Propaganda in einen Horrorfilm zu packen, wie kannst du es nur wagen? Und ich mir so, sei doch froh, weil die werden doch eh abgemetzelt, kannst dich doch auch freuen, dass sie abgemetzelt werden, so, für jeden was dabei, aber... Ja, es waren ja auch viele, die dann auch, also habe ich auch gehört, total merkwürdig, die gesagt haben, ja, das war ja jetzt keine Komödie, das fand ich ja jetzt doof. Und ich so, also Evil Dead, wir haben es ja von Bob Murawski gehört, der Editor von Army of Darkness, der ja dann auch gesagt hat, dass er Army of Darkness nicht so gut fand, weil es kein Horrorfilm war, worauf Sam Raimi dann gesagt hat, naja, Teil 1 war ein Horrorfilm, Teil 2 eine Komödie, Teil 3 ist dann Action-Adventure. So, bei Evil Dead weißt du eigentlich nie, was du kriegst, aber... Ich glaube, dadurch, dass sie jetzt mit zwei Filmen quasi etabliert haben, dass sie diese krassen, brutalen Horrorfilme sind, wird es auch nie wieder irgendwie sowas in die Richtung geben, was da irgendwie so ein bisschen lustig ist. Ich glaube, da ist der Zug für die neue Generation abgefahren.
Ja, wir können uns ja eigentlich hundertprozentig sicher sein, dass es nicht noch mal 10 Jahre dauern wird, bis ein neuer Evil Dead rauskommt, weil, wie gesagt, mit 50 Millionen Umsatz, bei einem 17 Millionen Budget, haben sie ja jetzt schon genug Geld drin, um einen zweiten Film zu machen. Ja, wer kann natürlich sein, dass sie in der Hinsicht dann vielleicht doch sagen, beim nächsten Mal bringen wir ein bisschen mehr Comedy rein und engagieren, keine Ahnung, Guardians of the Galaxy-Regisseure oder so. Aber hoffen wir mal nicht, weil ich bin eigentlich sehr positiv überrascht, auch von dem 2013er gewesen mit der Brutalität und so. Ist ja eigentlich ganz gut, wenn man sowas heutzutage auch nochmal sieht, neben den ganzen anderen Horrorfilmen, die vielleicht mehr so auf Jumpscare und Insidious und so gehen, ne?
Hast ja auch ganz viele, hast jetzt zum Beispiel bei Megan, die dann extra gekürzt wurden, weil sie auf TikTok so gut ankamen und sehr viele Horrorfilme, die dann halt in ihrer Freigabe gelockert wurden und gesagt haben, oh, da können wir die Kiddies mit abgreifen. Und dann mag ich es halt, wenn ein Film so konsequent böse ist. Der Film ist halt einfach wirklich ein ultra böser Film, weil du halt, weiß nicht, einfach, es ist so eine ungeschriebene Regel, dass du halt unter 18-Jährige in Filmen eigentlich nicht so verletzt. Und auch in diesen ganzen 80er-Slasher-Filmen war das ja auch immer so, dass sie gesagt haben, ja, wir sind gerade 18 geworden, dann werden sie abgemetzelt. Und hier hast du halt diese deutlich unter 18-Jährigen, die dann da, und es war so böse, ich habe mich so schlecht dabei gefühlt. Es hat mir richtig gefallen. Ich fühle mich schlecht, dass es mir gefallen hat, aber der Film hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Und ich bin aber auch jemand von den Leuten, ich bin wahrscheinlich einer der wenigen, ganz wenigen, so einer kleinen Ecke, die sagen, ja, ein Evil Dead Film braucht nicht unbedingt einen Bruce Campbell, um zu funktionieren. Ich brauche keinen Ash Williams, damit es ein guter Evil Dead Film ist. Und
also man muss dazu sagen, Bruce Campbell hat ein Cameo in dem Film, den natürlich niemand mitbekommen hat, weil er nur soundtechnisch vorkommt. Es gibt kein Bruce Campbell, kein Ash-Bild oder irgendwelche Auftritte von ihm physisch, sondern er ist einer der Priester auf den Schallplatten, die der Junge, der Sohn abspielt. Und genau, wenn ihr ganz genau wissen wollt, welche, dann könnt ihr gerne mal auf unserem Instagram-Account gucken. Da haben wir das als Fun Fact gepostet und auch ganz genau, was er sagt. Dann könnt ihr beim nächsten Mal, wenn ihr Evil Dead Rise guckt, ganz genau darauf achten, wo Bruce Campbell zu hören ist.
Hat ja auch der Director gesagt, für ihn ist das so im Kopf, dass das Ash Williams ist, der in der Zeit irgendwie falsch gelandet ist. So nach Army of Darkness mäßig ist er halt jetzt irgendwo in so einem Kloster gelandet und na, wer weiß. Also Bruce Campbell hat ja auch gesagt, dass er nur noch als Ash zurückkommen würde, wenn es animiert wäre, also wenn es ein Cartoon oder sowas in die Richtung wäre. Er hat keine Lust, die Rolle mehr. Weiß man auch nicht, wenn die jetzt mit dem Geld winken und sagen, hey, guck mal, weiß man nicht. Also ich brauche ihn aber auch nicht. Ich mag diese, also ich mochte halt das 2013er Remake, da war er ja auch schon nicht. Und ich finde, das funktioniert als diese Anthology-Story einfach super, weil du halt, du kannst das Buch, es gibt ja 3 Bücher, du kannst das in jede Zeitperiode werfen und kannst da Chaos auslösen. Ob es jetzt ein Evil Dead in Space ist und du hast eine Raumstation, wo plötzlich Dämonen ausrasten oder Evil Dead in, weiß ich, 1940er New York bei der Mafia oder so, wo die in so einem Drogenhalle oder sowas. Ich kann mir das überall vorstellen, das funktioniert überall und da musst du keinen Ash Williams irgendwo rein. Ich liebe die 3 Filme mit ihm, ich habe die Serie noch nicht gesehen, da bin ich leider, ich bin nicht so der Seriengucker, aber ich weiß nicht, ich brauche ihn nicht wieder, so.
Ja, wie gesagt, dafür gibt es die Klassiker, die kann man sich angucken und die Serie. Und dann gucken wir mal, was die in Zukunft mit diesem Franchise anstellen. Und anscheinend sind wir beide ja sehr positiv eingestellt zu diesem Film, was mich vielleicht dann auch, was ein guter Übergang ist zu unserem nächsten Film, den wir uns angeschaut haben, The Lake. Ich muss dazu sagen, ich habe den ausgesucht, weil ich irgendwo gelesen habe, dass das Monster aus The Lake sowohl praktische Effekte hat, als auch mit CGI halt verbessert wurde in manchen Situationen. Und das fand ich so interessant, dass ich gesagt habe, weißt du was, lass uns doch den Film angucken. Der ist jetzt am 28. April erschienen im Home Entertainment von Splendid. Wir haben uns den beide angesehen. Und ich glaube, wir haben beide nichts wirklich, also doch, es gibt ein paar positive Sachen, aber der Film im Gesamten ist nicht so gut.
Ja, es ist aber, man muss dazu sagen, der Film hat die Besonderheit, er kommt aus Thailand. Ich weiß nicht, wie viele Filme ich überhaupt schon aus Thailand gesehen habe. Und er reiht sich so ein bisschen, also er versucht sich in diese Monster-Kaiju-Sache, so ein Mini-Kaiju ist es ja quasi. Ist so, also die Handlung ist, dass ein Monster aus so einem Fluss kommt. Und in der offiziellen Beschreibung hieß es, mit seiner gefährlichen Brut die Stadt zerstört. Und ja, die Stadt wird dann von der Außenwelt abgeschnitten und dann kämpft diese Stadt gegen dieses Monster, was dort jetzt in dieser Stadt unterwegs ist. Und ja, wie du schon gesagt hast, das Monster ist ja eine Mischung aus praktischen Effekten, was mich dann auch gelockt hat, ihn zu gucken, und halt auch CGI. Ja, und man muss, also meine Meinung nach diesem Film, als ich ihn geguckt habe, dachte ich so, ja, also den Film habe ich doch schon mal gesehen, so 3-4 Mal in allen anderen Filmen mit Monstern, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Dieser Film hat Szenen, die sind wirklich 1:1 in einen anderen Film drin. Also es gibt zum Beispiel, also dieses Monster, man braucht zu der Handlung gar nicht viel sagen, weil es passiert nicht viel und am Ende wird es einfach super weird. So diese letzten 10 Minuten, die waren so weird, dass ich dann da saß und zu meinem PC gesagt habe, hä? So einfach so, was ist denn hier gerade passiert? Aber die Szene, die ich jetzt meine, also man hat, ich sag's nochmal, das Monster, das macht die Stadt kaputt und irgendwann sitzt dann ein Charakter im Auto und versteckt sich dort vor dem Monster und das Monster fängt an, das Auto umherzuschubsen. So, jetzt könnt ihr raten, rede ich gerade von Jurassic Park 1 oder rede ich von The Lake? Man weiß es nicht, weil die Szenen 1:1 die gleichen sind.
Aber es gibt sicherlich genug Leute, die Jurassic Park 1 noch nie gesehen haben und für die ist es dann eine sehr originelle Szene. Aber ja, natürlich, wenn man so eine Geschichte hat mit Monstern, ist es schwierig, was unglaublich Neues zu erzählen. Ich fand, die Anfangsszene ist einfach nur, die sind so am Wasser, zwei Leute, die überhaupt nicht mehr für den späteren Verlauf der Geschichte interessant sind und irgendwie noch so Jugendliche, die mit dem Ei des Monsters spielen, weil dieses Monster hinterlässt dummerweise seine Eier immer irgendwo am Land. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist, weil es immer ein Mensch findet und man sieht dann tatsächlich innerhalb der ersten 3 Minuten oder so einmal schon mal das komplette Monster, was für mich sehr überraschend war, weil ich dachte, okay, die werden wie bei so Monsterfilmen mit der Silhouette spielen, wie es durchs Wasser schwimmt und sowas. Aber nein, direkt in den ersten 3 Minuten, da ist es dann aber komplett CGI. Ich finde, das Monster ist gut gestaltet. Es sieht gut aus, es ist relativ gruselig, und dann war es das aber auch, ne? Dann beginnt die normale Geschichte und dann wird man von Minute 4 sozusagen komplett verwirrt, weil es werden ständig neue Charaktere eingeführt, die nicht wirklich wichtig sind für diese Geschichte. Und also diese Umweltprofessoren oder so, die da irgendwelche Untersuchungen machen oder sowas, weil, glaube ich, auch noch irgendjemand im Urlaub ist und die, also man merkt schon, es ist super schwierig, dem zu folgen, weil wirklich so viele Charaktere eingeführt werden, die nicht wirklich wichtig sind und die anscheinend, wenn man sich so den Schnitt anguckt, letztendlich nicht alle zur gleichen Zeit am Drehort waren. Weil auch im späteren Verlauf ist halt irgendwie der eine Charakter an dem einen Ort und macht dort was und der andere ist an einem anderen Ort, obwohl es so scheinen soll, als wären sie beide an dem gleichen Ort. Es ist alles ein bisschen verwirrend und in der Hinsicht habe ich mich eben auch gefragt, verstehen wir das vielleicht nicht ganz genau, weil es so eine thailändische Filmkultur hat, die vielleicht für viele Leute normal ist und für uns nur irgendwie komisch. Aber das war schon extrem verwirrend für mich, vor allen Dingen, weil der Film auch 1 Stunde und 45 Minuten dauert und man sich eigentlich eine sehr lange Zeit überfragt, warum hast du so viel Zeit auf diese Geschichte verwendet?
Es ist auch, also du hast ja gerade gesagt, man sieht das Monster in den ersten 3 Minuten und dann versuchen sie es aber wieder zu verstecken. Es gibt dann diese Szene, wo die dann das erste Mal da am Wasser sind und dann siehst du nur so ein Bein und dann wird irgendwas zerrissen und dann siehst du wieder nur irgendwie das Arm und das Auge und so, dann versuchen sie es wieder zu verstecken und du siehst so viele verschiedene Kameraeinstellungen hintereinander in so kurzer Abfolge. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was da passiert. Und der Film zeigt ja auch nichts. Der hätte ja richtig punkten können, indem er zeigt, wie dieses Monster da die Leute zerfetzt. Aber das machen sie nicht. Und Leute auf Letterboxd haben geschrieben, also Leute aus Thailand, dass der Film sehr zurückgehalten wird durch thailändische Gesetze, was in Filmen gezeigt werden darf, beziehungsweise auch so gesellschaftliche Regeln, dass es da wohl sehr krass zurückgehalten wird. Aber der Film beginnt ja mit einem Zitat, wo irgendjemand sagt, ja, die Menschheit und die Tiere sollten im Einklang leben und ohne Töten und also in Frieden und ohne Töten und so, die sollten alle happy miteinander sein. Und das ist ja auch schon die ganze Message, die unter diesem Film liegen soll, dass das Monster und die Menschen, wer ist ja eigentlich das Monster und wer nicht? Aber das ist mit so viel Blödsinn drumherum erzählt, dass dann irgendwie das Monster jemanden beißt und dann verbindet das ihn mit dem Monster. Und wenn das Monster verletzt wird, wird auch er verletzt. Und das hindert die Stadt dann daran, das Monster zu töten, weil wenn sie das Monster töten, stirbt auch einfach ein random Passant. Und oh, das war dann so merkwürdig alles. Ich habe am Ende wirklich überhaupt nicht mehr verstanden, was da los ist. Ich dachte auch, du hast so diesen finalen Kampf mit dem Monster. Und dann kämpfen die da und ich so, okay, geil, jetzt ist der Film zu Ende. Und dann gucke ich und dann geht der Film erst 1 Stunde. Und ich so, was erzählen sie denn jetzt noch? Da fehlen doch noch 45 Minuten. Und diese zweite Hälfte, die ist dann so krass mit komplett falsch liegender Musik. Die ist dann so komisch. Und aber auch in Zeitlupe, ganz viel in der zweiten Hälfte passiert in Zeitlupe. Da rennen Leute in Zeitlupe durch die Gegend und du hast diese überdramatisierten Dialoge, wo sie dann ganz komische Sachen sagen, wo ich sage, so redet doch niemand. Und ich weiß nicht, diese zweite Hälfte, ob sie dann nachträglich einfach gedacht haben, oh Mensch, der Film ist fertig und wir haben erst 1 Stunde, komm, wir schreiben noch mal ein bisschen was. Ich habe wirklich nicht verstanden, warum der Film so lange geht. Der hätte als Kurzfilm, wäre er okay gewesen.
Vielleicht kriegt man ja erst Filmförderung in Thailand, wenn man einen Film macht, der mindestens 1 Stunde und 40 Minuten dauert. Aber so ganz erschließt sich das nicht. Ich habe auch zwischendurch gedacht, dass gerade am Anfang, wenn das Monster dann ganz viele Leute verfolgt und anscheinend umbringt, was man eben, wie gesagt, nicht sieht, dass es auch so ein bisschen so eine Budgetfrage ist, dass sie vielleicht einfach nicht das Geld dafür hatten, so viele Leute umzubringen und das dann halt mit Schnitt verstecken wollten, was eben diese sehr wirren Szenen herausbringt, die wo halt anscheinend sehr viele Menschen sterben, aber man es halt nicht sieht. Jetzt muss ich mich schon mal im Voraus entschuldigen, wenn ich das falsch ausspreche, aber auch hier hat der Regisseur Lee Tong Kam einen Film vorher gemacht, der hieß The Maid, den ich gar nicht so schlecht fand. Deswegen war ich eigentlich auch positiv eingestellt diesem Film gegenüber. Aber wie du schon gesagt hast, es gab so viele Sachen, die nicht so wirklich Sinn ergeben haben. Also Kang, der von dem Monster gebissen wird und dann mit dem verbunden ist. Ich habe auch kurz gedacht, der verwandelt sich dann in ein Monster, dass so vielleicht dieses Monster sich weiter verbreitet. Der hat, glaube ich, auch mal zwischendurch eine Vision in der Zukunft, wie es mit einem Monster, was mit dem Monster passiert oder ne, wie die zusammenkommen. Das war alles irgendwie schwierig. Letztendlich, am Ende, Spoiler, stirbt er dann halt. weil er das Monster weglockt von den Leuten, die sich evakuieren müssen aus der Stadt und deswegen alle in den Bus rennen, aber trotzdem bleibt 50% der Leute weiterhin, um das kleine Tier, also das Kindmonster stehen, um es weiter zu traktieren, weil sie das ja eingefangen haben. Das Kindmonster ist auch ganz schlimm, einfach nur Power Ranger-mäßig ein Mann in einem Anzug, glaube ich. Das wäre dann ein praktischer Effekt, den sie vielleicht meinen. Also der sieht auch wirklich nicht sehr gut aus. Das wirklich Positive ist, dass sie den Kopf des Muttermonsters, nenne ich jetzt mal, gebaut haben und das sieht eigentlich ganz gut aus, vor allen Dingen auch in dieser Jurassic Park Hommage im Auto.
1:1 fast quasi, man sieht diese Frau im Auto und das schubst das dann so rum und jemand anderes versucht es dann so mit so einer Leuchtfackel erst abzulenken, so, das habe ich alles schon gesehen und ich denke mir so, ich habe The Host gesehen, das ist ein klasse Film. Ich habe Jurassic Park gesehen, das ist ein klasse Film. Ich habe so ziemlich alle Godzilla-Filme gesehen, die fand ich auch klasse. Dann brauche ich den nicht mehr. Ich habe die schon da, also wenn ich mich nicht entscheiden kann, so, oh, will ich jetzt The Host gucken, will ich Jurassic Park gucken oder habe ich jetzt Bock auf Godzilla? An einen Godzilla hat er mich tatsächlich erinnert und das war das erste amerikanische Remake, den jeder hasst. Und das ist ja schon, also das habe ich in den ersten 5 Minuten gedacht, oh Mensch, das sieht ja aus wie das amerikanische Godzilla-Remake. Und dann dachte ich mir so, das kann jetzt eigentlich nichts Gutes sein, wenn das mich an das amerikanische Godzilla-Remake erinnert.
Ich glaube, wenn sie das alles ein bisschen kürzer gemacht hätten und vielleicht so Szenen rausgenommen hätten, wo das Monster angeblich Menschen tötet, aber man es nicht sieht, dann hätte das alles ein bisschen straffer werden können und dann hätte das vielleicht alles ein bisschen besser funktioniert bis auf das Ende, weil das ergibt dann absolut überhaupt keinen Sinn mehr, indem sie das Monster weglocken, was dann im Wasser wieder verschwindet, aber gleichzeitig das Ganze dann vertuschen. Also am Ende sitzt die Regierung vor einer Pressekonferenz und sagt, was sie gesehen haben, das waren alles nur Aufnahmen für einen Film. Es gibt kein Monster, weil, und das wird dann so im Off erzählt, wenn sie sagen würden, dass es ein Monster gibt, dann würden Monsterjäger dorthin kommen und das wäre alles zu chaotisch und man würde das Monster wieder provozieren und dementsprechend wollen sie das nicht. Deswegen wird alles unter den Teppich gekehrt und das ist dann noch nicht mal das komplette Ende, weil dann geht der Film ja immer noch weiter.
Das war dann auch der Moment, wo ich dann gesagt habe, weil dann kommt dieses mit diesem Mönch oder was auch immer und dann ist dieser Dialog mit dieser super merkwürdigen, also ich habe keine Ahnung, was in dieser Szene überhaupt passiert ist. Ich weiß, dass er dann irgendwie, schließt er Frieden mit dem Monster am Ende oder versucht er da zu koexistieren? Ich weiß überhaupt nicht, was da passiert ist am Ende. Ich fand das alles so merkwürdig. Ich dachte irgendwie, bin ich verrutscht? Bin ich irgendwo wieder mitten im Film? Oder was passiert hier? Habe ich Drogen genommen? Ich weiß nicht, was ich hier gucke.
Es gibt halt diese zwei Geschichtsstränge. Einmal halt Kang und seine Schwester und noch eine kleine Schwester, wo die kleine Schwester entführt wird und Kang eben gebissen wird. Das ist so ein Geschichtsstrang. Und diese kleine Schwester taucht dann halt irgendwann wieder auf. Und der andere Geschichtsstrang ist halt ein Polizist mit seiner Tochter, die halt dummerweise in diesem ganzen Flucht-Blabla getötet wird und das ist, findet der Polizist natürlich blöd, dass seine Tochter gestorben ist. Und am Ende sitzt der Polizist dann halt bei einem Mönch und sagt, ja, alles gut, ich fühle mich jetzt wieder okay. Und dann sieht man noch eine Szene, wie er dem kleinen Mädchen von der Kang-Familie folgt, die anscheinend, als sie damals entführt wurde und dann wieder auftaucht, irgendeine Verbindung mit dem Monster eingegangen ist und dem und das dann halt füttert oder sich darum kümmert. Keine Ahnung. Letztendlich ist es so ein bisschen Open-End. Es könnte also einen The Lake 2 geben, je nachdem, wie viel Geld der in Thailand eingespielt hat. Weil ich glaube, hierzulande wird das nicht so ein Brüller werden. Wenn ihr den Film unbedingt sehen wollt, weil ihr wissen wollt, ob das stimmt, was wir sagen, dann findet ihr übrigens Links dazu, um den auf Amazon zu kaufen in unserem Episode-Thread. Und genau, da findet ihr auch den Trailer. Den kann man sich auf jeden Fall mal ansehen, weil ich finde, der ist jetzt nicht schlecht, wie gesagt. Das Monster ist nicht schlecht gemacht, aber es ist nichts Neues erzählt.
Das ist so ein Film, wenn du deine Mutter irgendwie anbettelst, Mama, können wir bitte Godzilla gucken? So, wir haben doch einen Godzilla-Film zu Hause. Das ist der Godzilla-Film zu Hause, den du dann irgendwie mal in der Krabbel, wenn du der Oma sagst, ah, ich wünsche mir das zu Weihnachten, und die Oma denkt so, ach, das ist doch das Gleiche, und dann kriegst du den geschenkt. So ungefähr hatte ich das Gefühl. So, ich habe meiner Oma mal gesagt, ich möchte eine Gitarre haben, und dann hat sie mir irgendwie so eine Plastik-Ukulele geschenkt. Und so ungefähr hat sich das dann auch angefühlt. So, ich wollte richtig geile Kaiju-Monster-Action und habe dann eine Story über Verbundenheit mit der Natur und irgendwelchen anderen Sachen, die ich nicht so ganz verstanden habe. Vielleicht ist mein Gehirn noch zu klein. Vielleicht muss ich erst meinen Horizont erweitern und öffnen, um diesen Film verstehen zu können. Aber zum Glück haben wir ja noch einen anderen Film im Home Release gesehen, der deutlich weniger Gehirnzellen von mir gebraucht hat, um die Story zu verstehen. Und das war ja Project Wolf Hunting.
Genau, der Film lief schon mal im Kino, auch in der Creepy Crypt, und der erscheint jetzt bei Cape Light im Home Entertainment, und den haben wir uns auch angeguckt oder nochmal angeguckt in meinem Fall. Zebe, du hast ihn zum allerersten Mal gesehen?
Ich habe ihn zum allerersten Mal jetzt gesehen, ja. Ich habe es leider im Kino verpasst.
Genau, Project Wolf Hunting, da geht's letztendlich, ist die Geschichte sehr schnell erzählt, einfach darum, dass 20 Verbrecher auf ein Schiff gebracht werden, um von den Philippinen zurück nach Südkorea transportiert zu werden, weil es zu gefährlich ist, das per Flugzeug zu machen. Das wird ganz am Anfang erzählt, dass da dann zu viele Menschen vor Ort sein können, die dann eben in diesem Fall Bomben zünden und ganz viele andere Menschen umbringen können, weil die sich an dem Verbrecher rächen wollen, der eben einen Angehörigen oder so umgebracht hat. Und deswegen denkt man sich, weißt du was, wir machen jetzt eine große Aktion, nehmen einen riesigen Tanker, packen da 20 Verbrecher rein und dementsprechend genauso viele Polizisten plus noch ein paar mehr. Und dann fahren wir die halt einmal kurz auf dem Seeweg nach Korea zurück und mal sehen, ob da was passieren könnte.
Es passiert ja eine ganze Menge. Also ich habe am Anfang, wirst du ja introduced erstmal, du lernst ja so ein bisschen die Leute kennen, die wird erstmal vermittelt, wie böse die alle sind. Da gibt es halt diesen einen Hauptverbrecher mit dem tätowierten Hals, der, wo dann gesagt wird, ja, der hat 12-fach gemordet und der hat Frauen missbraucht und Körperverletzung und er ist ein ganz fieser Hund und so. Und ja, die werden dann auf diesem Schiff eingesperrt und irgendwann merkst du dann, dass die Crew so ein bisschen unterwandert wurde von anderen Gangstern und die da jetzt einen Rettungsversuch auf dem Schiff starten wollen. Und dann entwickelt sich erstmal die erste Dynamik in diesem Film, dass du halt die ganz vielen männlichen Verbrecher hast, die sind irgendwo eingesperrt, und dann gibt es auf dem anderen Teil des Schiffs noch zwei weibliche Verbrecher, die da eingesperrt sind, und dann hast du am Anfang in den ersten 20, 30 Minuten, ich weiß gar nicht, wie lange das dauert, bis es da richtig losgeht, erstmal nur Verbrecher gegen die Polizisten, und die versuchen sich dann zu befreien und das ganze Schiff an sich zu reißen, was dann ja gecrashed wird durch den Reveal, dass auf dem Schiff noch ein dritte Partei ihre Anteile hat und dass da jemand im Schiffsbug liegt, der irgendwie super Stärke hat und zugenähte Augen und so ein Monstermann da unterwegs ist und der sich dann freibricht und dann diese Dynamik Cops gegen Verbrecher noch um den Punkt 3 Supersoldatenmann erweitert.
Was ja eigentlich sehr witzig ist, dass man zu dieser Brutalität noch mehr Brutalität einführen muss, weil auch die anderen Verbrecher sind ja schon sehr hart, wie sie mit den Polizisten umgehen, aber ja, dann bringen wir einfach noch einen Supermonster-Menschen dazu, der auch noch super, super stark ist. Lustigerweise hat der Regisseur Hong Sung Kim sein allererster Film, der hieß Traffickers, und das ist ein Thriller über die Passagiere mit unterschiedlichen Zielen an Bord eines Kreuzers auf dem Weg nach China. Also er hat das Ganze schon mal gemacht, und ich weiß nicht, man kann ihn auch kennen, sein letzter Film, der hieß Metamorphosis, das ist so ein Besessenheitsfilm von Shudder, der eigentlich auch sehr gut war, aber jetzt hat er sich wohl vorgenommen, so viel Blut wie möglich zu vergießen, was meiner Meinung nach, ich glaube, keiner dieser Morde ist irgendwie mit CGI verbessert worden. Man muss dazu sagen, es gibt irgendwie so den Lieblingsmove, dass man halt jemanden schlägt oder mit einem Messer sticht oder so, und dann gibt es sofort eine immense Blutfontäne.
Wirklich, ich habe den Film geguckt und habe dann auch gesagt, sag mal, glaubst du, die haben da irgendwie eine Null zu sehr dran gehangen, dass er eben gesagt so, ey Mensch, kannst du mir mal 50 Liter Kunstblut bestellen, und er hat eine Null zu viel, dann haben sie 500 Liter bekommen. Also egal wie klein diese Verletzung in diesem Film ist, da spritzt immer so immens viel Blut raus. Ich meine, ich habe keine Ahnung, ich habe im echten Leben mich noch nie so doll gefetzt mit jemandem, dass da so Blut gespritzt ist. Aber es ist schon unrealistisch, wie viel Blut da rauskommt. Dafür, dass der Film ja so beworben wird, dass er ultra brutal ist, dass er der neue The Sadness von der Brutalität ist. Und ich fand den zwar eklig in manchen Szenen, so wenn du dann so die Maden in dem Mund von dem Typen rumkrabbeln siehst oder so, oder wenn er ihm den Kopf eintritt oder sowas, aber er war nie so brutal, dass ich gesagt habe, boah, das ist ja schon, das grenzt, die BPJM klopft da schon an der Tür, wenn sie diesen Film sieht. Er hatte einfach ultra viel Blut, dieser Film, wirklich ultra viel Blut.
Ja, also das ist, glaube ich, eben auch mein Punkt. Es gibt halt vorwiegend so Szenen, jemand kriegt irgendwas auf den Kopf geschlagen, eine Blutfontäne spritzt raus. Jemand wird angestochen, eine Blutfontäne spritzt raus. Aber nichts davon ist irgendwie einfallsreich im Sinne von, dass bei The Sadness, was ja irgendwie der Film ist, den alle ranziehen als Referenz, dann, keine Ahnung, Leute in Fritteusen gesteckt werden oder mit Stacheldraht umwickelt, weil die halt deranged sind. Die haben natürlich nicht so viele Möglichkeiten auf dem Schiff, sie können nur töten. Deswegen halt auch dieser Monstermensch, der aber eigentlich auch nicht viel macht, außer jemanden schlägt und so stark ist, dass der dadurch halt in zwei Teile geteilt wird, wenn man es ganz brutal sehen möchte. Der Film hat, Fun Fact, 2,5 Tonnen Kunstblut verbraucht. Also man merkt das aber auch, weil wirklich, das ist ja auch der ganze Witz an der Sache, dass die Leute Polizisten töten und die dann irgendwo zwischenlagern, die dann ausbluten, dieses Blut in irgendwelche Abflusssysteme kommen, die dann irgendwie auf irgendeine Weise direkt über diesem Monstermenschen landen und das Blut dann ihm in den Mund tropft, was dazu führt, dass er sich wiederbelebt, weil eigentlich wird er die ganze Zeit von einem Doktor, der auch an Bord ist, unter Narkose gestellt, damit er eben ohne Probleme nach Korea gebracht werden kann, weil dort wartet dann eine Firma auf diesen Monstermenschen, der schon seit dem Zweiten Weltkrieg lebt.
Genau. Und ich hatte das Gefühl bei dem Film, dass er irgendwie zwei Sachen gleichzeitig machen will. Mir hat zum Beispiel, ich dachte, okay, wenn jetzt das Monster kommt, wäre es doch ultra spannend, wenn die Polizisten mit den Gangstern zusammenarbeiten müssen. Aber das ist einfach nicht passiert. So, die haben sich nicht zusammengetan und haben geguckt, wie können wir jetzt überleben, sondern da gab es dann diese eine Szene, wo ich glaube 90% des Casts einfach direkt umgebracht wurde. Man hatte zum Beispiel, am Anfang dachte ich, der Typ, der da tätowiert ist, der wird eine richtig tragende Rolle in diesem Film spielen, und dann kommt das Monster das erste Mal und schlägt ihm den Kopf auseinander oder so. Und ich so, okay, krass. Mir hat der Film jetzt eine halbe Stunde lang erzählt, was er für ein böser, fieser Typ ist und was er für ein krasser Mörder und sonst was ist. Und dann wird er von dem Monster irgendwie direkt auseinandergenommen, und dann hattest du halt so 5, 6 Charaktere, die übrig geblieben sind, von denen ich nicht mal irgendwie ich musste sie dann auseinanderhalten, indem ich ihnen Spitznamen gegeben habe, weil ich dachte so, wer war das jetzt nochmal? Und da gab es dann diesen einen, der zwar ein Verbrecher war, aber man wusste nicht, warum er im Gefängnis war, aber es wurde schon so angedeutet, dass er vielleicht nicht zu Recht dort ist, und den habe ich irgendwann einfach nur noch Emo-Boy genannt in all meinen, weil er immer, alles, was er in dem ganzen Film macht, ist traurig aus der Wäsche gucken und eigentlich alles doof finden. Und ja, er steht da und die Gangster machen irgendwas und er guckt traurig dabei zu und dann passiert was anderes und er guckt traurig zu und ich habe ihn irgendwann nur noch Emo-Boy genannt. Also ich weiß gar nicht, wie dieser Charakter überhaupt heißt.
Ich habe ihn in meinen Notizen Engelsgesicht genannt, weil das ist ja eigentlich seine ganze Story, dass alle Verbrecher eigentlich aussehen wie in Anführungsstrichen Verbrecher, aber er halt eigentlich jemand ist, den man auf der Straße treffen würde und sagen würde, oh, das ist aber ein netter Mensch. Und man versucht mit Flashbacks seine Geschichte zu erzählen, weil er angeblich seine Frau und sein Kind umgebracht hat. Und deswegen ist er verurteilt und ein übelster, böser Verbrecher, weil er 2 Menschen getötet hat, die halt seine Familie sind, im Gegensatz zu den anderen, die 17 Menschen getötet haben. Also die sind auf dem gleichen Niveau, aber er ist halt wie die anderen nicht so, dass er Polizisten tötet oder sowas, sondern er versucht einfach nur da rauszukommen und hilft eigentlich dann auch letztendlich den Polizisten, weil die Polizisten und die Verbrecher treffen halt in einer Szene aufeinander und bekämpfen sich dann, aber dann kommt der Monstermensch, den alle Alpha nennen, und unterbricht das, und dann gibt's eigentlich nur noch wir fliehen und versuchen nicht von diesem Menschen getötet zu werden.
Ja, das ist ein richtiger Alpha, der hat die Boss-Transformation hinter sich und jetzt ist er wütend. Und das war aber auch schon das Problem, was ich bei The Lake hatte, dass die Story dann irgendwann versucht, sich zu selbst komplizieren. So, du hattest hier, okay, du hast einen Supersoldaten, die Gefangenen, die überleben. Das hätte mir vollkommen gereicht. Irgendwann fängt dieser Film dann an, diese Corporation da noch zu introducen, die dann da Anteil auf dem Schiff hat. Und dann kommen ja noch mehr Leute auf das Schiff. Und davon ist der eine dann wohl auch Supersoldaten-Gene. Und dann kommt dann raus, dass einer der Charaktere, die auf dem Schiff schon sind, auch noch diese Supersoldaten-Sachen in sich hat. Und dann gibt es diesen Supersoldaten-Fight untereinander. Und dann wird auch ab irgendeinem Punkt das Monster einfach rausgeschrieben. Es wird dann ganz plötzlich so, oh ja, das Monster, das ist übrigens gar nicht so stark, wir machen das immer fertig, so, ich bin eigentlich der wahre Böse und ich bin auch ein Supersoldat, und dann sagt er so, nein, ich bin auch ein Supersoldat, und dann kämpfen sie miteinander und weiß nicht, also das fand ich so merkwürdig, dass dann plötzlich alle so, du bist ein Supersoldat und du auch und du auch und hey, willst du auch, komm, wir machen dich auch zum Supersoldaten, und dann waren alle Supersoldaten und haben sich super aufs Maul gehauen.
Ja, man fragt sich halt, warum dieser Alpha dann so wichtig ist, weil letztendlich geht es darum, dass Alpha war sozusagen der Erste, mit dem sie das probiert haben, der dann eben diese Superkräfte bekommen hat, und alle anderen, die jetzt auch so sind, sind halt nur nicht brutal, sondern können halt ihr Leben ganz normal leben, aber ich glaube, sie altern auch nicht mehr und sind halt super stark und sehr widerstandsfähig. Und dann ist halt die Frage, braucht man Alpha für irgendwas? Aber ja, dann anscheinend nicht, weil dann kommt der andere aufs Schiff und reißt ihm einen Arm ab und verprügelt ihn damit.
Ja, das heißt, du hast die ganze Zeit, du hast erst, weil das ist so diese Power-Level, du hast auf der ganz niedrigsten Ebene der Typ, der super krasse Mörder ist, der wird fertig gemacht von dem Monster, wo du erst dachtest, oh krass, das muss ja dann der übelst krasse sein. Und dann kommt mit dem Helikopter jemand aufs Schiff, der dann in 2 Sekunden das Monster tötet. Und dann ist er aber auch nicht ganz oben, weil dann noch jemand anderes über ihm steht. Und dann dachte ich so, okay, also das sind jetzt so. Ich hatte bei dem, ich weiß nicht, ob es einfach an diesen asiatischen Genrefilmen liegt. Wir haben ja vor Ewigkeiten mal Alienoid in der Crypt geschaut, wo dann auch mit diesem Zeitreisen und allem. Und Alienoid war im Endeffekt ja auch nur ein Setup für ein Sequel. Und das macht der Film ja auch. Der settet eigentlich ganz viel ab für ein potenzielles Project Wolf Hunting 2. Also der Film endet ja dann auch super offen mit, okay, jetzt geht's erst richtig los. Und da frage ich mich halt, habe ich dafür dann wirklich diesen kompletten Film gebraucht, wenn am Ende ich jetzt quasi warten muss auf eine Fortsetzung, die vielleicht auch nicht kommt, man weiß es nicht, aber ich weiß nicht, mich hat das gestört, dass der ganze Film quasi nur dazu da war, um Emo Boy als den Silent-Protagonisten, weil er am Anfang ja eher unscheinbar und am Ende war er dann der Protagonist, der dann im Sequel seine Protagonistenrolle ausleben kann. So, er hat sich nicht so angefühlt, als würde ich da jetzt irgendwie wirklich, als würde der Film, wenn er alleine ist und da kommt dann kein Sequel mehr, weiß ich, das lässt so einen bitteren Geschmack, weil ich habe den jetzt geguckt und habe jetzt so eine halbe Story erzählt bekommen. Ich habe jetzt quasi den Prolog, die Origin-Story von dem Typen hinter mir und jetzt weiß ich, was da funktioniert und ja, jetzt muss ich warten, wenn der zweite Teil halt irgendwann kommt und dann erfahren, was überhaupt da los ist.
Ja, ich glaube, der Film leidet vor allen Dingen darunter, dass es eben The Sadness gab, weil der immer als Referenz rangezogen wird und dementsprechend, je nachdem, wie man Sadness findet, kommt er da vielleicht nicht ganz so ran. Ich habe den gesehen, ich fand den gut, ich hab mich amüsiert, während ich den angeschaut habe, weil eben so viel Blut fließt. Zum Ende hin wird es halt ein bisschen schwieriger, weil dann einfach nicht mehr so viel passiert und dann halt sehr viel Story passiert. Und hier wieder, Achtung, Spoiler, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, es darum geht, dass Engelsgesichts Sohn halt gar nicht tot ist, sondern der ist halt auch ein Alpha. Und das ist dann halt so diese ganze Geschichte, dass dieses Engelsgesicht-Charakter auf einer Insel, also von dem Boot auf eine Insel kommt, weil alle auf dem Boot ja jetzt mittlerweile tot sind. Und auf der Insel ist, glaube ich, sein Sohn irgendwo eingesperrt von dieser Firma, die eben diese Superkräfte irgendwie, keine Ahnung, an Menschen weitergibt. Ich weiß es nicht ganz genau. Und der Sohn ist halt wahrscheinlich ein natürliches Alpha-Tier, weil ja der Vater auch schon diese Gene hat, die einen zum Supermonster machen. Und das ist dann halt der Teil, wo man sagen kann, okay, jetzt haben wir aufgehört, jetzt können wir noch einen zweiten Teil machen, der vielleicht dann auch gut funktionieren wird. Aber da hat man dann vielleicht halt auch mehr Supermonster-Charakter und nicht mehr ganz so viel normale Gewalt. Deswegen weiß ich nicht, ob man das braucht. Ich fand Project Wolfhunting eigentlich ganz gut, aber halt im Vergleich mit anderen dann vielleicht nicht ganz so überzeugend, aber kann man sich auf jeden Fall mal ansehen.
Ich finde auch, vor allem wenn man so Fan von den alten Resident Evil Spielen ist, bei Resident Evil war das ja auch in den ersten Teilen so, da hast du das Haus, die Zombies und dann entdeckst du ein Superlabor mit diesem Supermonster. Das Ding hätte auch Resident Evil Project Wolfhunting heißen können, dann hätte er sogar vielleicht noch besser funktioniert. Ich glaube auch, dass das Sequel dann tatsächlich besser sein kann, weil das muss dann dir diese ganze Story nicht mehr erklären und der zweite Teil, der kann dann einfach ein brutaler Racheweg sein und ich bin mir ziemlich sicher, dass es dann den Kampf zwischen Sohn und Vater geben wird, weil der Sohn durch die Gehirnwäsche der Firma irgendwie da so ein bisschen dann draufgedrückt wird, so der Vater ist der Böse und er hat deine Mutter getötet oder so. Das wird einen Kampf geben, das predikte ich jetzt schon, wir werden in ein paar Jahren die Folge hören und denken, naja, da hatte er so viel Blödsinn geredet, stimmt alles gar nicht, aber nee, ich fand den auch nicht schlecht, ich finde nur, dass er sich am Ende halt wieder mit zu viel Exposition so ein bisschen selbst ins Knie geschossen hat, aber ansonsten hat er mir auch Spaß gemacht, es ist halt kein Horrorfilm, es ist eher so ein sehr brutaler Actionfilm, ich habe sehr viel gelacht dabei, weil es halt wirklich teilweise so over the top ist, wenn da jemandem der Kopf abgeboxt wird und dann fließen 10 Millionen Liter Blut durch den Gang, muss man drauf stehen, aber der macht da wirklich richtig Spaß.
Genau. Der Film erscheint im Home Entertainment am 5. Mai und wenn ihr auf der Facebook-Seite meiner Horrorfilmreihe guckt, also Creepy Crypt, York's Creepy Crypt auf Facebook oder Creepy Crypt Berlin auf Instagram, dann findet ihr da ein Gewinnspiel, das gerade live ist. Und da könnt ihr ein Mediabook von Project Wolfhunting gewinnen. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, habt ihr da dann vielleicht die Möglichkeit, ihn mal zu gucken. Oder ihr wollt unbedingt den Film bei euch zu Hause haben, dann macht einfach bei dem Gewinnspiel mit und dann seid ihr vielleicht einer der beiden Leute, die ein Mediabook bekommen, das wir netterweise von Capelight zur Verfügung gestellt bekommen haben.
Na, mache ich gleich mal mit beim Gewinnspiel, vielleicht gewinne ich hier. Aber man muss also auch sagen, der Film hatte sehr viel Blut und auch unser letzter Film beschäftigt sich ja mit Blut. Oh, guck dir diese Überleitung an, ey, wie geboren. Naja, auf jeden Fall, unser letzter Film, über den wir sprechen wollen, ist ein Film, der mit sehr viel Blut zu tun hat. Und zwar ist das Renfield, der einzige Film, der jetzt noch gar nicht draußen ist oder auch jetzt in den nächsten Tagen nicht kommt, sondern der kommt, sag mir nochmal genau, wann er rauskommt.
Super, dass du das fragst, das weiß ich natürlich sofort.
Tja, dann sage ich es dir einfach. Am 25. Mai kommt der ins Kino. Wollte nur gucken, ob du vorbereitet bist. Genau, der kommt am 25. Mai ins Kino und wir durften den schon vor einigen Wochen sehen in der Pressevorstellung. Es ist ein Film mit Nicolas Cage und Nicholas Hoult, wie auch immer.
Ich sag Hoult.
Okay, wir einigen uns auf Nicholas Hoult. Also es hat zwei Nicholas, zwei komplett unterschiedlich geschriebenen Nicholas und der wurde directed von Chris McKay, der den Lego Batman Film, glaube ich, davor gemacht hat.
Chris McKay hat mehr so witzige Sachen gemacht, also der hat auch ein paar Episoden von Robot Chicken directed und eben Batman Lego Movie, also mehr so ein bisschen Komödien und letztendlich ist Renfield ja eigentlich auch einfach komplett eine Komödie.
Ja, eine sehr blutige Komödie. Also es geht ja um den Diener von Dracula, Renfield, der dann eben merkt, dass er nicht mehr der Sklave von Dracula sein möchte, dass er da so ein bisschen in einer toxischen Beziehung mit ihm lebt und dass er jetzt da seinen Weg rausfinden möchte. So, das ist eigentlich ja, der Grundriss der Story, der arme kleine Renfield. Finde ich übrigens Nicholas Hoult super gecastet in der Rolle, weil ich kenne ihn so aus Skins. Und da hat er ja Tony gespielt und dann habe ich ihn in The Menu gesehen. Ich finde so diese Rollen, die passen super zu seinem Gesicht. Ich weiß nicht warum, aber ich mag ihn einfach in solchen Rollen. Da funktioniert er richtig gut.
Ja, und vor allen Dingen Nicolas Cage als Dracula ist natürlich was man sich unbedingt ansehen muss. Wir sagen jetzt schon mal, am 25. Mai kommt der Film ja erst raus. Das heißt, wenn ihr keine Spoiler haben wollt, dann müsst ihr jetzt wahrscheinlich bis zum Ende weiterskippen, weil wir den Film natürlich besprechen wollen. Und dann hören wir uns vielleicht wieder am 26. Mai, wenn ihr den Film geguckt habt und danach hören wollt, wie wir den fanden. Wir haben den zusammen geguckt, aber ich weiß nicht, wie du den fandest.
Ja, stimmt. Wir haben uns selbst so das Embargo gelegt, dass wir darüber überhaupt keinen Fall sprechen wollen, damit ihr jetzt unsere ungefilterten Wortgefechte hier bekommt. Aber ich glaube, wir gehen da gar nicht so weit auseinander. Also mir hat der Film richtig viel Spaß gemacht. Ich habe natürlich ein paar Kritiken an dem Ding, ein paar Sachen haben mich wirklich sehr gestört. Der Film ist ja auch in der Kinokasse international nicht so gut gestartet. Der hatte am ersten Wochenende, glaube ich, nur 3 Millionen Dollar eingenommen, wenn du das jetzt mit Evil Dead Rise vergleichst. Ich denke auch, dass der Film deutlich besser funktioniert hätte, wenn er im Oktober zur Halloween-Zeit gekommen wäre, weil da hast du die Leute, die wollen ihren brutalen Horrorfilm sehen, die gucken dann zur Halloween-Zeit den und andere Leute, die es eher seichter mögen, die hätten zu Halloween dann sich Renfield angeguckt. Ich glaube, der ist einfach jetzt sehr falsch gestartet. Das ist einfach die falsche Zeit für so einen Film. Das ist so eine richtig gute Laune Horror-Komödie für Halloween-Zeit, glaube ich, weil den kannst du auch mit Freunden gut gucken, da hat jeder Spaß dran. Weiß nicht, ob es der Zeit einfach geschuldet ist.
Ja, ich bin mir auch nicht sicher, woran es liegen könnte, dass der vielleicht nicht so gut ankam. Vielleicht ist es der zu sehr Horrorfaktor oder ich weiß nicht, worauf sie gebaut haben, jetzt marketingtechnisch, was nicht funktioniert hat. Man muss da sagen, das Drehbuch hat unter anderem Ryan Ridley geschrieben, der Episoden für Community und Rick and Morty geschrieben hat und auch Drehbuch war Robert Kirkman, der halt für The Walking Dead geschrieben hat. Also man hat einen Comedy-Spezialisten und man hat einen Horror-Spezialisten, die bisher halt mehr Serien geschrieben haben. Vielleicht lag es auch daran, dass das nicht so ganz für die Leute funktioniert hat. Aber ich persönlich habe mich den ganzen Film durch gut amüsiert, vor allen Dingen, weil auch die Gewalt, die dort drinnen vorkommt, halt immens übertrieben ist, so ein bisschen an John Wick erinnert. Es ist ja so, dass Nicholas Hoult-Charakter Renfield Superkräfte entwickeln kann oder super stark werden kann, wenn er Ungeziefer ist, also Spinnen, irgendwelche Käfer oder so. Also so wie im normalen Dracula, wo man das schon kennt, dass er halt gerne Spinnen isst oder so, ist es in diesem Fall so, dass wenn er das ist, dann kriegt er halt kurz Superkräfte und kann halt super schnell und super stark Leute schlagen, Arme abreißen, Blut spritzen lassen. Und das ist eigentlich ja eine ganz nette Idee, damit er ein etwas stärkerer Charakter wird, als Renfield im eigentlichen Sinne ist.
Er erklärt das ja auch im Film ganz am Anfang. Dracula trinkt das Blut der Lebenden. Er hat das Blut von Dracula in sich. Deshalb muss er Ungeziefer essen. Punkt, Ende. Weiter geht's. Und man merkt so, dieser Film, der schließt ja jetzt ganz modern an Dracula an, berücksichtigt aber auch in so Flashback-Szenen ganz viel, was in den originalen Dracula passiert ist, zeigt auch nachgedrehte Szenen von dem originalen Dracula von 1931. Total spannend, weil ich war mir anfangs nicht sicher, sind die da jetzt nur reingegreenscreened oder wie wurde das gemacht? Und da habe ich dann tatsächlich mal gegoogelt und die haben am Set den originalen Dracula von 1931 immer und immer und immer wieder geguckt, um die Bewegungen zu studieren und die Kamerashots. Und dann haben sie das wirklich 1:1 nachgedreht. Und dann saßen sie da, Drehpause, haben den Film geguckt, sind zurück, haben das gemacht, haben das dann side by side nochmal geguckt, ob es wirklich exakt gleich ist, und haben es dann nochmal gemacht, bis es funktioniert hat. Und das fand ich so cool, weil ich erinnere mich, da gab es in dieser Pressevorstellung auch offene Münder, die dann gesagt haben, no way, und oh, ist das krass, und wow, cool, dass sie das, es ist so ein Callback auf die alten Sachen, und da habe ich schon gesehen in dieser ersten Szene, wo du Nicolas Cage in Schwarz-Weiß als Dracula siehst, der ist so gemacht für diese Rolle. Ich fand Nicolas Cage, ich möchte nie wieder einen anderen Dracula als ihn sehen, ich fand ihn so cool da drin.
Ja, das ist ja eine der drei Rollen, die Nicolas Cage unbedingt spielen wollte. Also eine davon ist Dracula, das hat er jetzt geschafft. Eine davon wäre Superman, was er jetzt in seinem Alter wahrscheinlich nicht mehr spielen wird. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er mal Superman für irgendeine Zeichentrickserie gevoiced hat. Da, keine Ahnung, ja, anscheinend.
Er sollte ursprünglich der Superman in der Tim Burton-Version, da gibt es sogar Testaufnahmen im Internet. Er hatte das war schon komplett fertig designt, du siehst ihn in diesem Superman-Anzug, da haben sie sich in einem Hotelzimmer getroffen, um da Testshots zu machen, und dann wurde der Film aber gescrappt und der kam nie raus. Vielleicht gibt's ja so eine Old Man Logan-artige Story mit so einem alten Superman, wo er den noch machen kann, aber die Testaufnahmen muss man sich mal reinziehen, weil es so absurd ist. Da hat er auch noch dieses schulterlange Haar und aber auch schon den leichten Ansatz mit den Geheimratsecken, und es ist total surreales Bild, ihn da zu sehen. Ist leider nie was geworden, aber ja.
Und die dritte Rolle ist meiner Meinung nach Captain Nemo. Interessanterweise, das könnte vielleicht noch irgendwas werden, aber naja, zumindest hat es jetzt zu Dracula geschafft, und es wird, glaube ich, eingehen in die Geschichte als einer der besten Draculas, weil, ja, ich war sehr beeindruckt auch von diesen ersten Minuten, das kommt ja sofort mit diesem 1931, ich bin ja großer Fan von diesem Film, habe die vor kurzem auch in so einer Vorstellung im Kino gezeigt, den Dracula mit Bela Lugosi. Und habe das gesehen und dachte nur so, wow, cool, dass sie das mit unterbringen. Und dann sieht man halt sofort, wie es eine Szene gibt mit so Vampirjägern danach, die Dracula halt versuchen zu vernichten. Und Nicholas Holt geht halt dazwischen, aber trotzdem wird Dracula halt, geht in Flammen auf. Und dementsprechend ist er jetzt halt sehr verbrannt und hat keine Superkräfte, weil er sich halt, ne, er braucht mehr Blut. Und dann sind wir halt in der Neuzeit, und Nicholas Holt sucht ihm halt Opfer, damit er Blut trinken kann, damit er wieder zu Kräften kommt. Und das macht Nicholas Holt, indem er in Selbsthilfegruppen geht, dort sehr gerne eigentlich, also er spricht nie, obwohl er eigentlich auch in einer Beziehung ist, die nicht gut ist für ihn, und er hört eher sich die anderen Leute an, und wenn die dann von ihrem abusive Boyfriend reden, dann sucht er diese Freunde von diesen Personen und tötet die halt, um sie dann zu Dracula zu bringen. Also er macht halt was Positives, weil er ist natürlich, er hat Gewissensbisse dabei, dass er Dracula dabei helfen muss, Menschen zu töten, damit er Blut bekommt.
Ja, und diese Darstellung von Dracula als den abusive Boyfriend fand ich so klasse, weil es gibt ja auch die Szenen, wo sie dann einfach nur diskutieren über ihre Beziehung und Dracula dann sagt, nein, du bist der Schlechte hier und du sorgst dafür, dass es mir schlecht geht. Das ist so Bilderbuch abusive Boyfriend. Ich fand das so witzig, dass einfach ihn mal in so ein Licht zu rücken, weil Dracula immer diese mystische Figur ist und jeder kennt diesen Namen, aber das so darzustellen und ich fand auch, diese Rolle passt so krass gut zu diesem Overacting, was Nicolas Cage halt an den Tag legen kann, weil ich glaube, entweder mag man Nicolas Cage nicht oder man liebt ihn. Es gibt natürlich so Sachen wie in The Wicker Man, wo er dann not the beast ruft, das ist so komplett over the top und aber in manchen Rollen funktioniert dieses Over-the-Top einfach. Das passt dann manchmal richtig gut. Ich fand das in Willy's Wonderland, wo er kein einziges Wort spricht, fand ich das aber so krass, ihn da zu sehen. Und dann auch Color Out of Space, auch ein relativ neuer Film, ist er ja auch dann diese Familie, die dann von dieser Farbe komplett verrückt wird. Und da hat er dieses Overacting. Und in den Szenen, wo er als Dracula quasi groß und pompös ist, funktioniert er einfach so gut darin, wie er dann einfach sagt, most call me Dracula und dann fliegt er da und ist so komplett und fand ich so klasse und ich fand auch das Design von ihm als Dracula cool in den Szenen am Anfang, wo er noch dieser verbrannte Leiche quasi ist und in diesem verlassenen Krankenhaus mit diesen ganzen Blutbeuteln, die dann alle auf ihn zurücklaufen. Das hat er so ein bisschen Game of Thrones Vibe mit diesem Iron Throne, mit den ganzen Schwertern, aber da waren es diese Blutdinger, die alle auf ihn liefen. Ich fand, das sah so geil aus. Also der Film hat richtig schöne Setpieces teilweise. Also gerade dieses verlassene Krankenhaus, wie das dargestellt wird, wo er dann in dieser Leichenhalle, die jetzt leer ist, da liegt und wie das, wo man dann sieht, wie irgend so ein Stück Kiefer noch so ein bisschen weghängt und die Zähne durchgucken. Ich fand, das war richtig cool designt.
Ich hatte ganz am Anfang die Befürchtung, als ich das gesehen habe mit dem Setpiece, dass er im Krankenhaus ist und dass Nicholas Holt alle Opfer dorthin bringt, dass das einzige Szenario sein wird, wo wir den so im Großen und Ganzen sehen, dass es so ein bisschen war, wir haben jetzt Nicolas Cage dafür eingekauft und wir machen jetzt dieses Set und dann kommt er eine Woche und dann drehen wir alle Szenen und alles andere machen wir ohne ihn. Aber letztendlich ist das nicht der Fall. Er kommt relativ schnell wieder zu Kräften und man sieht ihn dann auch durch den ganzen Film. Und für mich persönlich war es eigentlich auch eine sehr gute Komödie. Weil gerade am Anfang ist es sehr witzig, wenn Renfield Dracula die ersten Opfer bringt, dann findet er das nicht gut, was das für Opfer sind, dass es keine Jungfrauen sind und das Blut schmeckt nicht gut und so und verlangt dann halt so absurde Sachen wie Cheerleader oder 20 Nonnen oder so und Nicholas Holt sitzt dann eine Szene später in einer Bar und was fährt vorbei? Ein Bus mit Cheerleadern, die kommen dann alle in die Bar, an einem anderen Tisch sitzen halt 20 Nonnen und trinken dort was. Das war halt alles sehr witzig geschrieben und auch eben alle Kämpfe, die passieren, sind auch manchmal ein bisschen mit sehr viel Humor mit sehr viel Humor gemacht, wo man dann halt eben auch lachen kann darüber, wie jemand mit einem Tablett geköpft wird oder sowas in der Art.
Wobei ich da sagen muss, ich fand, das CGI-Blut sah so fake aus, das hat mich richtig rausgenommen. Also die Effekte, wie zum Beispiel dieser verbrannte Dracula da sitzt und so, das ist ja gebaut gewesen, das sah richtig cool aus, dass sie dann bei dem Blut irgendwie alle Kosten sparen mussten, das sah nie realistisch aus, wirklich nie, zu keinem Punkt im ganzen Film hatte ich das Gefühl, dass das Blut realistisch aussieht. Dabei gibt es ja diese Szene, wo sie in diesem Häuserblock sind und dann kämpfen sie über drei Stockwerke verteilt, während im Hintergrund super Dead Friends von Young Blood läuft und ist so ein Techno-Song und dann kämpfen sie da und er reißt den Leuten den Arm aus und schlägt jemand anderem dann mit diesem Arm durch die Brust oder so und die kämpfen da und dann stapeln sich diese Leichen bis in den dritten Stock hoch und das sah alles cool aus, nur das Blut sah einfach super scheiße aus.
Ich hab fast die Befürchtung, dass sie das absichtlich gemacht haben. Erstens, um vielleicht Je unrealistischer man Blut macht, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eine kleinere FSK bekommt, eine niedrigere FSK, also dass sie vielleicht eben eine 16 oder vielleicht sogar eine 12 wollten, was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Und dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass sie deswegen dieses Blut so unrealistisch gemacht haben, damit eben auch so ein bisschen der Comedy-Faktor größer ist, weil, wie gesagt, du kannst nie keinen dieser Kills wirklich ernst nehmen. Dracula macht das ja eigentlich auch nie. Der beißt ja eigentlich Leute immer nur in den Hals und lässt sie dann ausbluten. Also der hätte ganz perfekt auf das Project Wolf Hunting Boot gepasst, indem er einfach nur Leute beißt und dann kommt eine Blutfontäne. Aber dementsprechend, glaube ich, ist das schon ein bisschen Absicht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Film sich das nicht leisten kann, gutes Blut zu CGI'en.
Ja, es war auf jeden Fall das, was mir so deutlich aufgefallen ist. Ansonsten fand ich auch, dass er so zwischenzeitlich ein bisschen langatmig war. Der Film geht ja gar nicht so lang, der geht ja nur 90 Minuten um den Dreh rum. Ich fand, er hat sich aber viel länger angefühlt teilweise. Manchmal ist er mir dann ein bisschen zu langsam. Ich fand auch diese Beziehung zwischen Renfield und der Polizistin, die von Awkwafina gespielt wird, fand ich ein bisschen anstrengend, hätte jetzt auch nicht sein müssen, aber das ist auch Geschmackssache, ich weiß nicht. Ich fand einfach, dass sich das nicht so ausgereift angefühlt hat, ein bisschen auch geforst. Sie ist ja dann auch bei ihm zu Hause und dann dreht sich das alles noch so ein bisschen in der Beziehung und dann aber auch irgendwie doch nicht. Und ich weiß nicht, mich hat diese ganze Beziehungsgeschichte drumherum, der Film hätte auch ohne weibliche Romance-Option ganz gut funktioniert.
Ja, also letztendlich, es gibt ja noch eine zweite Geschichte, dass es eine Drogenfamilie gibt, die in der Stadt alles unter Kontrolle hat und auch die Polizei bezahlt, damit die weggucken. Und Awkwafina ist halt der Charakter, der ein guter Polizist ist, weil ihr Vater ein guter Polizist war. Und dementsprechend kämpft sie halt dafür, dass diese Drogenfamilie verurteilt wird. Und da hilft halt Renfield so ein bisschen mit gewissermaßen. Die Drogenfamilie tut sich dann aber mit Dracula zusammen. So diese Geschichte passiert halt auch. Und Awkwafina spielt halt Awkwafina. Also letztendlich, die kann halt diesen einen Charakter gut und den spielt sie auch und funktioniert ja auch. Ich meine, Awkwafina ist eine sehr witzige Person mit dem, was sie macht. Und dementsprechend ist halt Renfield, so wie er ist, und Awkwafina, so wie sie ist, halt eigentlich ein ganz nettes Paar. Klar, man muss jetzt keine Romanze reinbringen, aber irgendwie gehört das halt so ein bisschen dazu. Vor allen Dingen, weil es ja eigentlich kein richtiger Horrorfilm ist, sondern eher eine Komödie.
Ja, das stimmt. Ich fand, wie gesagt, für mich hat sich's einfach ein bisschen manchmal, dann dachte ich mir so, jetzt komm, mach doch mal weiter und muss ich dir jetzt irgendwie zuhören, wie sie da sich anvertrauen und quatschen, und es interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich will mehr sehen, wie Renfield und Dracula miteinander Probleme haben, weil ich finde, die Szenen, wo Nicolas Cage und Nicholas Holt halt in einem Raum sind, sind die besten im ganzen Film. Und ich fand auch, dass das alles richtig gut geschrieben war. Da gibt's auch manche Jokes, die waren, fand ich, so gut geschrieben, wie jetzt als Beispiel, Spoiler, wenn ihr nicht lachen wollt, aber wo er dann nach Hause kommt, in seine neue Wohnung und sieht, oh, die Tür ist offen, Dracula ist schon drin, und jeder, der sich so mit Vampiren auskennt, weiß, Vampire können ein Haus nur betreten, wenn man sie einlädt, was ja auch oft dann in dem Film auch ein Plotpoint ist, aber dass er als Renfield sich dann eine Fußmatte gekauft hat mit Hello, come in, und dass dann Dracula erlaubt reinzukommen, ey, das fand ich so krass lustig. In dem Moment fand ich, weil ich es nicht damit gerechnet habe, dass das irgendwie so ein, das ist ja auch clever, das checkst du ja nicht, wenn du das nicht weißt. Und ich fand das einfach, also ich fand, der Humor in diesem Film war super oft halt on point in den meisten Szenen, und das ist halt auch das, wo es dann wahrscheinlich den Film spaltet, dass viele den halt vielleicht nicht so witzig fanden, andere schon. Ist halt, für was man halt empfänglich ist, was so Humor angeht. Aber ich fand, mein Humor hat der schon in den meisten Szenen getroffen.
Es gibt übrigens ein ganz fantastisches Cameo, das die meisten vielleicht nicht mitbekommen werden. Deswegen sage ich es euch jetzt, damit ihr es direkt seht. Ganz am Anfang spielt so ein Priester mit. Der gehört zu den Truppen, die Dracula einfangen wollen. Und der wird gespielt von William Ragsdale. Und der Name sagt euch vielleicht nichts, aber der hat damals Charlie Brewster gespielt in Fright Night, was einer meiner Lieblingsfilme ist. Und hat ja auch Dracula-Bezug oder Vampir-Bezug, weil Fright Night bekanntermaßen ein Vampirfilm ist. Und ich habe das auch nicht gesehen, aber danach gelesen. Und jetzt muss ich den Film nochmal gucken, damit ich William Ragsdale erkenne.
Hast du ja auch bald die Chance, ihn nochmal zu gucken, wenn er in der Crypt läuft, ne?
Genau, weil am 20. Mai läuft er im Rollberg-Kino in einer Preview, sozusagen eine Woche bevor er regulär ins Kino kommt. Und da könnt ihr euch dann selbst davon überzeugen, wie ihr den Film findet und uns dann auch direkt dort vor Ort eure Meinung geben, weil es gibt ja immer eine Abstimmmöglichkeit. Aber ansonsten würden wir uns natürlich auch so freuen, wenn ihr uns hier auf Instagram oder an kontakt@creepycrypt.de schreibt, wie ihr Renfield findet oder einen der anderen drei Filme, die wir besprochen haben.
Ich bin mega gespannt. Vor allem bei Renfield kann ich es gar nicht einschätzen, wie der so im normalen Horrorpublikum, weil die Reihe, die du da machst im Kino, ist ja eine Horror- und Genre-Filmreihe so in dem Dreh. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass das Publikum, was dort dann ist, anders bewertet als halt der normale Kinogänger. Das finde ich halt immer ganz spannend, weil mit den Leuten dort kommt man über ganz andere Themen ins Gespräch und die sehen das dann auch ganz, die haben aber auch meistens so richtig krasses Wissen zu allem. So, da sprichst du jemanden an und dann sagt der so, ja, das ist hier eine Referenz auf den Film von 1976 mit dem und dem Schauspieler und der hat das und das. Und so krass und die wissen dann und die kennen das und das finde ich immer ganz krass. Deshalb bin ich super gespannt, wie da Renfield ankommt, weil ich kann nicht verstehen, warum Evil Dead Rise da so schlecht ankam und jetzt muss ich sehen, wie Renfield da ankommt, weil ich fand Renfield richtig gut. Der hat mich richtig gut unterhalten. Natürlich jetzt, wenn ich Bock auf einen Horrorfilm habe, wäre er nicht meine erste Wahl, weil er ist nicht gruselig. Und vielleicht wäre es auch nicht meine erste Wahl, wenn ich einen Vampirfilm gucken will. Aber so, ich mache jetzt mal einen guten Abend, wo man richtig gut lachen will. So, und ich habe jetzt keinen Bock auf irgendeinen Marvel-Film oder sonst irgendwas. Und
also ich hoffe, dass die Leute nicht mit einer falschen Erwartungshaltung rangehen und eben vorwiegend einen crazy Nicolas Cage erwarten, der ja wirklich den ganzen Film durch gut vorkommt. Dementsprechend hoffe ich, dass die meisten ihn gut finden werden. Aber natürlich hat man bei so einem Film so hohe Erwartungen, die enttäuscht werden können, weswegen vielleicht auch ein paar schlechte Bewertungen dabei rumkommen. Man muss ja nur sehen, dass bei dem Screening von Army of Darkness auch Leute gesagt haben, dass sie den Film schlecht finden. Also die haben wirklich abgestimmt mit Bad, was man ja bei Army of Darkness nicht sagen kann, wenn man ihn kennt. Wenn man ihn aber noch nie gesehen hat und vielleicht einen Evil Dead 3 erwartet und nur die ersten beiden kennt, dann ist man natürlich eventuell ein wenig enttäuscht von dem Film, weil er mehr Komödie ist als Horrorfilm.
Oder wenn man gerade Evil Dead Rise im Kino gesehen hat und sich denkt, oh, da möchte ich aber noch mehr von sehen. Ach, in Berlin läuft da gerade Army of Darkness, der gehört da ja zur Reihe. Ach, das gucke ich mir an, mir hat der so gut gefallen. Und dann setzt du dich da hin und dann denkst du so, ha, das ist irgendwie gar nicht wie der davor. Aber ich möchte mit dir bei Renfield noch über das Ende sprechen, ganz kurz. Deshalb kommt jetzt hier nochmal die ultimative Spoilerwarnung. Wir werden jetzt über die letzten 30 Sekunden des Films sprechen. Wenn ihr das noch sehen wollt oder ihr wollt jetzt nicht unsere Meinung dazu haben, guckt den Film erst, kommt dann zurück. Ansonsten hören wir uns in 2 Wochen wieder, wenn der Podcast bei Folge 2 läuft. Und für alle, die jetzt Renfield nicht sehen wollen oder ihn schon gesehen haben, ich bezweifle, dass er ein Sequel bekommen wird anhand der Einspielergebnisse. Aber ich hatte am Ende die ganz krasse Meinung, dass der Film ein Sequel schon anteasert durch die Blume so ein bisschen, weil der Film endet ja damit, dass alle, die jetzt irgendwie relevant waren, wieder zum Leben erweckt werden durch das Blut von Dracula, was ja diese heilende Wirkung hat. Und der Film endet mit einem ganz langen Shot auf dieses Glas, wo noch so ein Liter Blut drin ist. Glaubst du, dass das ein Hint war auf, wir können hier noch ein Sequel machen, weil mit diesem Blut kann irgendwas ja wiederbelebt werden, ob es jetzt irgendjemand von den Bösen ist oder sonst irgendwas. Aber ich hatte so krass das Gefühl, dass dieser Film mir suggerieren möchte, dieses Blut könnte für ein Sequel noch wichtig werden.
Naja, also für ein Sequel bräuchte man natürlich auch Nicolas Cage als Dracula, weil sonst will das dann vielleicht auf jeden Fall gar niemand mehr sehen. Und ich glaube nicht, dass es so wie, ich meine, natürlich kann Dracula zurückkommen, weil sie haben ihn nur zerteilt und vergraben und aufgelöst und püriert und was weiß ich. Also sie haben ihn schon gut gekillt, aber natürlich ist es Dracula, der kann immer zurückkommen. Ich weiß aber nicht, ob Nicolas Cage dann nochmal mitmachen würde. Der ist jetzt sicherlich froh, dass er Dracula gespielt hat, aber ich bin mir nicht sicher, der ist nicht jemand, der immer wieder das Gleiche macht. Also es ist, er hat ja auch, glaube ich, noch nie in irgendeinem Film mitgespielt, der mehrere Teile hat, außer vielleicht dieser im Museum-Ding.
Na, vielleicht wird das Blut genutzt, um jemanden wiederzubeleben, so ein Van Helsing-Charakter oder irgendjemanden, der, sie haben doch bestimmt Zugriff auf das komplette Arsenal von diesen Universal Monstern oder so. Irgendwen können sie davon zurückbringen, so weiß ich nicht, so irgendeine Mumie oder, also das ist ja offen, dadurch, dass sie halt gesagt, sie hätten es ja auch enden können mit diesem leeren Glasblut. Es ist ja wichtig, dass da diese Emphasis drauf gelegt wurde, dass da noch ein Liter Blut übrig ist. Das kann jeden wiederbeleben. Du kannst Renfield versus Van Helsing, Renfield versus Bruce Campbell, Renfield versus Project Wolfhunting. Du kannst ihn gegen jeden einzelnen Menschen, der jemals gestorben ist, kämpfen lassen jetzt.
Also vielleicht kriegen sie ja dazu Keanu Reeves, dass er Frankenstein spielt. Und dann wäre es Renfield gegen Frankenstein gespielt von Keanu Reeves, was voll und ganz in seine schauspielerischen Talente passen würde.
Als das Monster oder als den Doktor?
Das Monster.
Wer spielt den Doktor?
Oh, gute Frage. Russell Crowe.
Ach so. Na, der ist jetzt auch wieder im Horrorgenre unterwegs. Ja. Mit seinem anderen Film. Aber ja, ich bin mir sicher, jemand hat eine bessere Idee als ich, der mir sagen kann, wen sollen sie denn wiederbeleben, der gegen Renfield kämpfen soll. Weil ich fand das eigentlich ganz geil, jemanden, der gar nicht mitkriegt, was da passiert ist. So irgendjemand, der seit 100 Jahren tot ist, so ein Vampirjäger. Wer passt da besser als so ein Van Helsing irgendwie oder so eine Werwolf-Kram, so ein Edward Cullen, weiß nicht, irgendjemanden beleben sie wieder und dann kämpft jemand gegen Renfield. Aber da der Film, wie gesagt, komplett gefloppt ist, sie werden damit heftiges Minus gemacht haben, außer jetzt in Deutschland guckt ihn jeder einzelne Deutsche, dann könnten wir ihn vielleicht noch retten. Aber ansonsten, ich wünsche es mir, weil der hat mir Spaß gemacht. Und wenn ich schon irgendwie Fast and the Furious 12 haben kann, dann kann ich doch auch bestimmt Renfield versus Dominic aus Fast and the Furious als untoter Zombie, Frankenstein-Monster, was weiß ich.
Also ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, sich Renfield im Kino anzugucken. Wie gesagt, 20.05. in der Creepy Crypt und dann ist es der 25. Mai, wenn er regulär im Kino anläuft. Und er dauert nur 90 Minuten. Man macht nichts Falsches, wenn man sich den einmal ansieht, um sich eine Meinung zu bilden. Und wir finden, Deutschland sollte die Zahlen immens nach oben treiben, damit er hier richtig erfolgreich wird. Und dann gibt es vielleicht ein deutsches Sequel.
Frankenstein. Die Burg Frankenstein ist in Hessen. Also können wir machen. Kriegen wir hin. Einer von 80 Millionen gucken dann alle diesen Film und dann wird es der größte aller Zeiten.
Ja, das wird, wenn das jetzt passiert, dann ist es natürlich nur, weil wir das jetzt gesagt haben.
Ja, ich hab's gecallt. Ich meine, wir sind vor Kinostart. Wir sind die Influencer. Das ist einfach so. Deshalb, wenn ihr den geguckt habt, wegen uns, sagt uns Bescheid und dann könnt ihr vielleicht im Sequel ein Zombie im Hintergrund spielen, wenn sie an Burg Frankenstein drehen, weil ihr verantwortlich seid. Dann dürft ihr auch Nicolas Cage treffen, der dann definitiv zurückkommt. Vielleicht spielt er ja das rechte Auge von Frankensteins Monster, weil der ist ja auch zusammengenäht und weiß ich nicht. Ich spinne mir gerade mein Traum-Sequel zusammen. Ich glaube, ich muss das patentieren lassen, was ich hier sage.
Gut, aber dann haben wir für heute alle Filme besprochen, die wir uns vorgenommen haben. Wie gesagt, schon mal schön, dass ihr eingeschaltet habt und schön, dass ihr anscheinend bis zu diesem Punkt reingehört habt. Wir hoffen, dass ihr in 2 Wochen wieder einschaltet, wenn unsere neue Episode rauskommt. Wenn ihr wissen wollt, was wir da behandeln, welche Filme, dann könnt ihr das auf unserem Instagram-Account sehen. Das ist Creepy Crypt Podcast in einem Wort. Da posten wir dann gerne nochmal einen Trailer. Und ansonsten könnt ihr uns da auch sehr gerne folgen. Ihr könnt uns E-Mails schreiben an kontakt@creepycrypt.de. Und natürlich könnt ihr uns auf jedem Podcast-Portal, das es gibt, folgen und uns dort auch unbedingt eine Review hinterlassen. Sehr, sehr gerne positiv.
Und wenn nicht, dann sagt uns wenigstens warum. Wir sind ja noch in Folge 1. Wer weiß, wie hier Folge 100 aussieht. Und wir hören auf Feedback. Wir wollen daraus was Tolles machen und mit euch auch in Kontakt kommen. Und ich freue mich auch, wenn mir jemand mal etwas sagt, was ich vielleicht nicht so sehe. Vielleicht hört ja gerade The Lake Superfan 1 zu und der sagt uns jetzt, warum das ein geiler Film ist. Und dann nehmen wir das auch gerne auf. Also wenn ihr andere Meinung habt und die uns sagt, dann können wir das auch gerne in die nachfolgende Folge noch einbauen, was die Leute dazu sagen, weil manchmal sieht man gewisse Sachen ja auch nicht. Wir sehen das ja nur aus unseren Augen und freuen uns, da andere Meinungen zu hören.
Ja, deswegen hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Ciao!